Daniel, was geht?
Ja, ich bin wieder back im Leben. War ja
Back in this bitch.
2 Wochen raus, weil ich die Corinna zu Besuch hatte.
Ja.
Aber
Ey, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen, so richtig, ne? Ohne Scheiß. Also nicht, dass ich nicht aufmerksam wäre, aber ich habe immer
ey,
nur gesehen,
Ozan, ich dachte, wir wären
als du
Freunde.
Corona hattest,
Ich
hat sich dein
dachte,
Gesicht auch irgendwie verzerrt, ne?
wir wären Freunde. Dass du das nicht mitbekommen hast.
Guck mal, ich habe dir auch per Einschreiben Einwurf Paracetamol und so geschickt,
Du
Vitamin
hast
D3.
mir nicht mal einen guten Besserungsbrief geschickt, fällt mir gerade auf. Obwohl wir jetzt
Das
schon
Ding ist,
zwei Podcast-Folgen zusammen aufgenommen haben.
ich hatte halt eine zerebrale Disbalance, deswegen konnte ich nicht so gut denken in der Zeit. Kann sein, dass ich Long- und Post-Covid hatte.
Oh. Hast du es auch?
Ja. Ja, weil es korreliert ja auch mit dünnen Waden. Kann wirklich sein, dass es bei mir auch.
Okay, das Niveau wird direkt schon von Anfang an sehr. Ja,
Ekelhaft.
es heißt aber,
Ja.
es kann jetzt nur noch besser werden.
Ja. Es kann auf jeden Fall besser werden. Es wird auch besser, weil ich glaube, heute sind wir nochmal in so einem guten Groove. Ich nehme tatsächlich heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von zu Hause auf. Ja, ich hätte ja heute nach Leipzig fahren sollen, auf die Fortbildung, wurde ja abgesagt. Dann dachte ich, komm, ich nehme heute von zu Hause auf, schlaf aus bis 6, habe ausgeschlafen bis 6. Und
Was für eine Fortbildung wäre das gewesen?
Anatomie-Fortbildung in Leipzig, an der Fakultät, medizinischen Fakultät Uni Leipzig. Ja, das wäre so eine gute Möglichkeit gewesen für Nichtmediziner, einfach auch an präparierten Teilen, humanen Teilen, Anatomieteilen,
Leichen.
bisschen zu praktizieren. Leichen. Ja, Dexter, Leichen. Wir wollten Squid Game spielen. Genau. Ja, leider wurde das abgesagt. Heute wäre das zweite Modul gewesen, weil 2G und die meisten Teilnehmer noch nicht nachweisen können, dass sie geimpft waren und so weiter. Ja, und da das eine medizinische Fakultät ist von der Uni, müssen das ja sehr streng nehmen, ne? Finde ich okay. Was ich halt nicht cool fand, ist, dass die Absage gestern um 21:34 Uhr kam. Sowas weiß man ja in der Regel vorher. Das Ding ist, was machen die jetzt mit den Leuten, die Hotels gebucht haben? Ich war gestern noch auf Check24 um 21:20 Uhr und dann kommt die E-Mail und ich so, Alter, was ein Glück.
Ja.
Ne?
Oh,
Und
nice.
weil ich wär ja für 3 Nächte hingefahren, weil ich ja noch hospitieren wollte bei Daniel Ebert. Und dann, also ich hätte schon ein Output gehabt von 600, 700 € nochmal zuzüglich zu dem Seminar. Und da bin ich schon froh, dass ich die Absage vor der Buchung gelesen habe. Ne?
Sehr Glück gehabt.
Ja.
Warum wolltest du den Anatomie, also was hast du dir von dem Anatomiekurs erhofft?
Tatsächlich, Daniel, jetzt nochmal Wissen im Sinne von, ach ja, cool, das ist der Muskel, das ist dieser Muskel, sondern eher, dass ich auch mal den realen Blick auf Muskeln habe. Ich meine, gut, also ich bin schon so, ich habe schon eigentlich ein halbes Tier zerlegt, aber das ist nicht das Gleiche, weil ich auch ein bisschen Ehrfurcht haben will, einfach letzten Endes vor Strukturen, und also das ganz zu sehen, das fleischig zu sehen. Also es ist präpariert, es riecht ja auch nicht nach Leiche, ne? Also die machen das ja so gut an der Uni, an Fakultäten. Aber ich wollte einfach unbedingt mal sehen, okay, wie sieht das aus, was passiert, wie sieht eine Sehne wirklich aus, wenn ein Ellenbogen gebeugt wird und so, ne, wenn er gestreckt wird, wie sieht das aus, wie verändert sich das? Ich kenne ja halt letzten Endes nur die Theorie oder das Endbild der Anatomie, wenn ein Mensch sich ja bewegt. Und nun, wir haben ja sehr viel halt eine sehr gute Vorstellungskraft als Trainer oder Therapeut, aber das nochmal zu sehen, ist, glaube ich, nochmal so ein Next-Level-Ding. Und ich hatte da von Marius auch schon gehört, dass es da halt eben außerhalb von Europa krassere Kurse gibt, die man buchen kann für gutes Geld, für ein paar K, dass man echt bei einem Sezieren auch mitmachen kann und so. Und ja, da muss man halt sehr viel Bürokratisches vorher erfüllen, also Sachen ausfüllen, viele Verträge und so weiter. Ja, ist ja auch legitim,
Falls du
letzten Endes sind
ohnmächtig
das.
wirst, oder was?
Genau, falls du dann plötzlich auf diesem Tisch landest, so und mit so Fentanylpflastern am ganzen Körper. Ja, genau, hatte ich mir eigentlich erhofft, dass ich ein bisschen mehr realen Einblick in die Strukturen habe. Ja.
Ja, super spannend. Also, ich glaube, da wäre ich aber tatsächlich draußen, weil also ich kann sowas mir gar nicht angucken. Also ich gucke manchmal mir so Videos an.
Ah.
Auf YouTube oder manchmal sogar, ich folge so einem Sportmediziner auf Instagram, der hat da, also der zeigt da auch krasse Sachen. Und
Aha.
also es ist auf jeden Fall schon mal, ich glaube, auch nochmal interessant. Ich meine, ich würde jetzt, weiß nicht, vielleicht siehst du es anders, aber ich würde nicht sagen, dass es die Arbeit als Trainer verbessert, aber einfach nochmal, dass man ein anderes Verständnis nochmal für die Anatomie und den Körper kriegt, ne? Weil wir gucken uns ja so ein Anatomiebuch an und sagen, ah ja, okay, der Muskel ist so und so. Und wenn man sich dann mal aber irgendwie sowas in Real Life anschaut, dann merkt man relativ schnell, okay, ne, es ist halt nicht ganz so einfach. Ne? So eine Faszie ist auch nochmal was komplett anderes, als was wir in so einem Buch sehen. Oder ein Muskel verläuft halt eben nochmal anders. Das ist nicht einfach so, okay, genau hier ist die Unterteilung von dem oberen Brustanteil, dem mittleren und dem unteren. Und. Ja, schon spannend. Aber für mich
also ein bisschen was ich damit ein bisschen so relativieren kann oder vergleichen kann, ist wirklich, ja, mag es jetzt für die einen oder anderen, insbesondere tierfrei ernährenden Kacke anhören, aber ich habe schon so eigentlich fast alle Stücke von einem Lamm oder von einem Rind schon gesehen, aber auch voneinander getrennt. Es kommt ja selten vor, dass du halt zwei Komponenten, also zwei zum Beispiel Verbindungen, Gelenksverbindungen zu Hause bei dir rumliegen hast, weil du es essen willst, sondern bei uns halt, ne, kulturell bedingt, meine Eltern sind ja immer zum damals in Viernheim zum Baumann gegangen, das ist so ein großer Halal-Schlachthof und da holst du halt immer das ganze Tier, also es hängt dann halt quasi da, natürlich vorbereitet, direkt zum Zerlegen, aber es hängt halt da, du kannst dann halt, und ich war dann halt auch schon als Kind immer da und durfte dann halt an die Säge gehen und dann halt die Tüte aufhalten und das Fleisch immer wieder trennen mit dem Metzger zusammen. Darf man eigentlich nicht machen, ne? So, aber ich habe dem Metzger immer so geholfen. Ich fand das immer so mega interessant und dann die Keule, die Gelenke, die Sehnen, die Knorpel und ich bin da überhaupt nicht so, also ich habe Respekt davor, definitiv. Also zum Beispiel, was ich halt wahrscheinlich nicht sehen könnte, ist ein Gehirn. So bei Gehirn bin ich dann auch so, boah, diese Gehirnkonsistenz ist sowieso so ein Ding, ne? Ja. Mein Vater zum Beispiel gar nicht, der isst ja auch Gehirn, ne? Also, der isst ja auch Gehirn, der isst Auge und sowas, das ist für den richtiger Dexter halt so. Ist
noch von der alten Schule hier. Ja, aus der Paleo-Zeit.
Der ist halt Viernheim Chainsaw Massacre, weißt? Ja. So, der geht halt schon in die Vollen, ja. So viel dazu. Nicht mehr viel über Leichen reden, ja, das ist nicht gut, mein Lieber. Ja.
Gut,
ja. Was steht heute an, wollte ich auch sagen, krass, ne?
Wir wollten heute mal ein bisschen über das Thema Krafttraining für Frauen sprechen, ne?
Ja, ist aber nicht sexistisch gemeint, ne? Also es gibt auch Krafttraining für Männer.
Ja, ja, ne, aber es ist einfach mal so, ich glaube, auf die Unterschiede vielleicht auch von Krafttraining für Frauen und für Männer eingehen, was da bei der Planung zu beachten gibt. Kriegst du da viele Fragen zu?
Ja, weil wir auch im Superstar Gym offiziell, also offensichtlich einen sehr hohen Frauen, also Kundinnenanteil haben, habe ich mich ja auch dann in den letzten Jahren darauf so ein bisschen mehr spezifisch gewidmet, was meinen Wissensstand betrifft. Auch dann auch bei Knebel, zum Beispiel was Hormone betrifft, Knebel-Seminare gebucht, verschiedene andere Online-Seminare im Zuge der Pandemie dann auch gebucht. Finde ich cool, finde ich interessant. Es gibt aber dennoch so ein paar Sachen, bei denen ich auch dann auch stagniere, ganz, ganz ehrlich so, weil es gibt viele verschiedene Meinungen, so wie du es halt weißt, ne? Und Entschuldigung. Und letzten Endes ist es halt aus deiner eigenen Praxis entsteht ja deine Evidenz. Muss man halt ganz klar sagen, weil es gibt so viel Theorien, ne? Auch letztens hatte ich so eine Diskussion mit jemandem, keine Diskussion, aber so ein bisschen hin und her kommend, auch sachlich, der so ein bisschen aus der medizinischen Ebene und evidenzbasiert die Sachen zeigt, aber evidenzbasiert ist ja halt oft, muss man sagen, ein Blick mit einem Strohhalm auf eine Sache, weil da werden oftmals nicht ganzheitlich Dinge bezogen, sondern vielmehr nur sehr sachlich und sehr spezifisch. Und da kommen halt so viele Kofaktoren bei diesem Thema Krafttraining für Frauen dazu, da ich mir halt so, wahrscheinlich kennst du das, sehr schwer tue, eigentlich pauschale Tipps zu geben. Aber das ist gut, dass wir das heute besprechen. Ich glaube, du hast da auch natürlich eine gute Base mit deinen Followerinnen und Followern. Auch Männer interessieren sich dafür, auch viele Trainer interessieren sich dafür tatsächlich. Und ja, bin ich schon mal gespannt. Womit fangen wir denn an?
Hast du denn spezifische Themen, die du da besprechen willst, oder sollen wir einfach mal so einen generellen Einstieg machen?
Ich würde sagen, vielleicht fangen wir mit den pauschalen Dingen, die korrekt sind, an. Also zum Beispiel, welche Dinge sehen wir für pauschal empfehlbar, die eigentlich im Durchschnitt immer funktionieren, breitensportlerinnenmäßig. und bei welchen Dingen man wirklich individuell vielleicht einen Bezug nehmen sollte. Also ich würde erstmal in den Raum werfen, dass Hypertrophie gleich ist bei Männern und Frauen, würde ich jetzt in den Raum werfen, aus meinem Wissensstand. Nur dann könnte man halt individuelle Faktoren mit einbeziehen, ne? Und wenn es, wir reden jetzt auch nur von, erstmal nur vom Muskelaufbau. Lass uns mal erst von Muskelaufbau reden, von Krafttraining, Muskelaufbau. Ich würde jetzt erstmal, ich sag mal so hormonelle Sachen noch nicht mit einbeziehen, im Sinne von PMS, im Sinne von Entgiftung, im Sinne von andere Dinge, die ein bisschen individueller sind.
Ja, ist auch viel, viel
überhaupt zu spezifisch. Nicht, weil es ist viel zu viel,
ja.
Viel zu spezifisch. Aber was Krafttraining betrifft, grundsätzlich Frauen und Männer hypertrophieren gleich. Der einzige Unterschied ist auch evolutiv, also biologisch gesehen, diese 10%, dieser 10% Massenunterschied oder Grundmassenunterschied, dass eine Frau einfach mehr Fett haben muss. Also nicht falsch verstehen, Ladies, aber die Evolution hat das einfach so entschieden. Bei Tieren kann man das, also bei Säugetieren kann man das ja sowieso sehen, weil man eine Uterus hat, Gebärmutter und so weiter. Man hat halt einfach andere Strukturen im Beckenbereich und Wärmeerzeugung spielt da dabei eine große Rolle. Und es gibt für alles, das ist so meine Sicht auf Menschen und auch generell auf Biologie, es gibt nichts, was keinen Sinn ergibt. Es gibt für alles in der Biologie einen Sinn, es gibt einen mathematischen Sinn, es gibt einen Zweck, immer einen zweckerfüllenden Part in irgendeiner Sache. Auch wenn es für manche Dinge Nonsens klingt, gibt es, auch wenn es der kleinste Sinn ist oder der kleinste Zweck überhaupt, es erfüllt einen Zweck, also so wie jedes Insekt auf diesem Planeten einen Zweck erfüllt, ne? Aber siehst du bei der Hypertrophie, siehst du da einen Konflikt zwischen diesem Mann- und Frau-Ding?
Also ja gut, also ich meine, man muss ja, ich ruder vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Man muss ja bei der, also grundsätzlich mal sagen, dass leider die meisten Studien, die wir bis vor nicht allzu langer Zeit hatten, sich eigentlich nur auf Krafttraining und Männer konzentriert haben. Dementsprechend fehlen uns da leider noch einfach sehr, sehr viele Informationen. Aber zum Glück kommt da jetzt mittlerweile über die letzten paar Jahre, kam da jetzt einiges an neuen Informationen dazu. Wir sind leider noch lange nicht da, wo wir sein möchten, aber von dem, was wir bis jetzt haben, wissen wir, was zum Beispiel ich sehr interessant finde, dass Männer zwar, also wenn wir jetzt um Hypertrophie, also Muskelaufbau sprechen, insgesamt, also absolut natürlich mehr Muskelmasse aufbauen können, wenn wir das Ganze aber relativ betrachten, die Muskelzuwächse gleich sind. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass Training sehr gut ist. Ne? Also das liegt, und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr interessant, ne? Weil es immer heißt, dass Männer deutlich mehr Muskelmasse aufbauen können. Ich meine, absolut, ja, ne? Weil wir auch einfach in der Regel größer sind, mehr Knochenstruktur, mehr Muskelmasse, aber relativ gesehen da gleich sind. Und das finde ich immer schon mal sehr, sehr spannend. Und dann müssen wir mal gucken, also ich finde die Hauptunterschiede bei Frauen und Männern sind natürlich einmal biologisch, ne? Das heißt, wir haben allein schon in den Chromosomen haben wir sehr, sehr große Unterschiede. Ich glaube, Männer liegen da irgendwo bei 80 verschiedenen Genen und bei Frauen liegen wir da auch dann bei 1000 irgendwas, über 1090. Also da in der Biologie haben wir einfach schon große Unterschiede, natürlich hormonell. Was Testosteronwerte angeht, was Östrogene angeht, dann auch, wenn so Sachen wie Wachstumshormone oder so weiter. Da gibt es einfach verschiedene, oder da gibt es Unterschiede, die natürlich da alle eine Rolle spielen. Auf die will ich jetzt aber eigentlich nicht so wirklich eingehen, weil da kann man sich dann ewig lang verzetteln. Dann, wo ich, also wo das beobachte ich in der Praxis, da wissen wir aber auch von Studien her, dass da Unterschiede gibt, was die Ermüdbarkeit zum Beispiel angeht. Also Frauen können zum Beispiel tendenziell länger mehr Gas geben, weil sie auch zum Beispiel meistens mehr Typ-1-Fasern haben, ne? Also Slow-Twitch-Muskelfasern. Slow-Twitch-Muskelfasern, das sind die roten Muskelfasern, die sind rot, weil sie besser durchblutet sind. Je besser ein Muskel durchblutet ist, in der Regel, desto besser kann er auch arbeiten. Ne? Die sind auch widerstandsfähiger einfach. Also das sind zum Beispiel die, wenn wir schauen, bei Marathonläufern zum Beispiel oder Langstreckenläufern, die haben tendenziell mehr Typ-1-Fasern. Die können deutlich, deutlich, deutlich länger rennen als ein Sprinter, der sehr, sehr wahrscheinlich primär Typ-2-Fasern, also Fast-Twitch-Fasern hat. Und da ist schon mal ein Unterschied. Dann haben wir auch...
ist die Typ-1-Fasern, ist das in Verlinkung mit der Laktat, der höheren Laktattoleranz von Frauen?
Ich glaube meistens schon, ja. Also ich weiß nicht, ich habe keine
Unterschiede. Weil die Frauen können ja, ich weiß halt, dass ich zum Beispiel, ich trainiere mit Frauen ein bisschen voluminöser als mit Männern, dafür aber ein bisschen neural geringer, weil ich einfach gelernt habe, dass Frauen in der Regel neural ineffizienter sind, dafür aber eben Volumen effizienter sind, also toleranter und hat auch einen größeren Trainingseffekt in der Regel, auch einen größeren Fettverbrennungseffekt. Also ich sehe, dass Männer können am Anfang auch mit sehr viel neuralem, mit neuralen Trainingsphasen Fett verbrennen, gut Fett verbrennen, Muskeln aufbauen. Frauen müssen schon ein bisschen mehr Volumen reinhauen. Klar, mit ein, zwei individuellen Unterschieden vielleicht. Aber wollte nur fragen, ob das eher was mit den Typ 1 Fasern zu tun haben
kann. Auch. Ja, klar, also ich meine, Typ 2 Fasern. Ausdauer
halt, ne? Ja.
Typ 2 Fasern reagieren ja auch anders auf. Auf neurale Reize. Also vielleicht auch da nochmal für die Zuhörer. Ich schreibe das auch öfters in meinen Posts. Wir können zwischen neuralen Reizen sprechen oder unterscheiden und Hypertrophie-Reizen und metabolischen Reizen. Also wenn wir über neurale Reizen sprechen, dann reden wir hier von einer sehr großen Involvierung des zentralen Nervensystems. Da geht es dann primär um die intra- und intermuskuläre Koordination. Das heißt, bei intramuskuläre Koordination bedeutet das, wir wollen, dass innerhalb eines Muskels so viele Muskelfasern wie möglich gleichzeitig zusammenarbeiten, um halt eben die Kraft besser überwinden zu können. Wenn wir über die intermuskuläre Koordination sprechen, dann geht es darum, dass viele Muskeln gleichzeitig zusammenarbeiten. Das heißt, nochmal, intermuskuläre Koordination, viele Muskeln gleichzeitig. Intramuskuläre Koordination bedeutet einfach die Effizienz innerhalb eines Muskels. Und das ist dann ein neuraler Reiz. Wenn wir über Hypertrophie-Reiz sprechen, dann geht es darum, dass wir dann eben einen Reiz setzen wollen. Der ist dann in der Regel auch so ein bisschen in der Mitte zwischen neural und metabolisch, wo wir natürlich primär als Ziel haben, Muskelquerschnittverdickung, Vergrößerung, also Muskelaufbau. Und bei metabolischem Reiz geht es dann primär eben um Reize, die das Stoffwechsel System, sag ich mal, beanspruchen. Das heißt, dass wir besser mit oder lernen, gewisse Nährstoffe zu nutzen, dass die Nährstoffversorgung besser wird und so weiter und so fort. Ne? Also einfach nochmal da für die Unterscheidung. Und woran wir jetzt gerade voll drüber gesprochen? Jetzt habe ich mich gerade verplappert.
Angedockt hast du an den Unterschied Typ 1 Muskelfasern. Dass
genau.
Die eher Typ-1-Fasern dominanter sind.
Genau. Ja. Und du hast ja die Frage gestellt, ob du da siehst, dass Frauen besser auf die metabolischen Reize reagieren, ne?
Genau.
Ja, also tendenziell würde das schon Sinn machen. Allerdings muss man da immer, müsste man noch weiter ausholen. Aber du musst natürlich immer gucken, okay, wo kommt die Person her? Also es spielt ja auch trotzdem eine Rolle, was hat die Person von Anfang an, also sag ich mal, im Kindheitsalter gemacht. Also weil, wenn jetzt zum Beispiel...
Trainingspubertät, ne?
Das genau, auch eine Rolle, absolut. Ja, also wenn jetzt eine Frau zum Beispiel Leichtathletik in der Kindheit gemacht hat und die, also sagen wir mal, Sprints, Springen, also alle Sachen, die eine gewisse Schnellkraft beanspruchen und der Körper passt sich ja an. Ne? Das heißt, wenn ich als Kind auch Touren zum Beispiel... zum Teil. Aber sagen wir mal, ich habe jetzt meine Tochter, die schicke ich mit, ich weiß nicht, ab wann man Kinder ins Leichtathletik schickt, aber sagen wir mal 5 oder 6 und dann sprintet die da viel oder springt, dann wird die oder wird ihr Körper primär die Muskelfaserverteilung in Richtung Fast Twitch schieben. Ne? Also diese schnellen Muskelfasern. Und dementsprechend wird die dann aber auch tendenziell im Training vielleicht anders trainiert werden müssen, als wenn wir ein Kind haben, was halt ja nichts macht oder sagen wir mal anfängt, ich meine, zu schwimmen oder sowas, ne, als Beispiel. Weil die werden dann wahrscheinlich tendenziell mehr Slow-Twitch-Muskelfasern haben, weil natürlich der Körper das beim Schwimmen mehr braucht, also sagen wir mal, wenn wir über lange Distanzen schwimmen, als beim Sprinten. Ne, und das heißt, auch hier werden wir dann sehen, also das ist jetzt, also auch was du gesagt hast, das ist ja dann eher jetzt einfach eine pauschale Idee, dass Frauen tendenziell mehr Slow-Twitch-Fasern haben und deshalb tendenziell widerstandsfähiger sind. Ne?
Ja.
Was auch zum Beispiel bedeutet,
ja, weil darf man nicht vergessen, auch demografisch gesehen, statistisch gesehen, auch kulturell, ist es eher so, dass man eher Männer mehr findet im jungen Alter mit 3, 4, 5, die mit Explosivsportarten, mit plyometrischen Sportarten, mit Fußball, Basketball eher anfangen als Frauen. Also das muss man halt auch noch dazu sagen. Das ist auch ein kultureller Ursprung, warum Frauen eher darauf getriezt werden, diese Slow-Twitch-Sachen zu machen und mehr Männer die Fast-Twitch-Sachen. Ja, also
ja.
Das
ja.
sieht man halt also, in der Statistik.
Ja. Weiß ich nicht, also aber also ich hätte es vom Gefühl her auch so gesagt, aber ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile verändert hat. Aber auch zum Beispiel hier, wenn jetzt eine Person haben, die eher Slow Twitch dominant ist, bedeutet das auch, dass die Person sich weniger auf den anaeroben Stoffwechsel verlassen wird. Sprich, die Person wird mehr Fette während dem Training verbrennen, statt Kohlenhydrate. Ne? Also Frauen zum Beispiel werden dann auch wieder hier, ne? Wir reden immer jetzt gerade in Tendenzen, aber tendenziell mehr Fette werden im Training verbrennen als Männer. Männer verbrennen während dem Training tendenziell mehr Kohlenhydrate. Ne? Weil das gibt uns ja dann auch wieder zum Beispiel eine Idee, wie wir mit Ernährung um das Training herum umgehen sollten. Also muss jetzt zum Beispiel eine Frau dann mega viele Kohlenhydrate vorm Training ballern? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Weil sie während dem Training einfach nicht so viel Kohlenhydrate benutzen wird. Aber auch hier, es gibt natürlich auch, ich sag mal, weiß nicht, krasse Crossfit-Frauen, die wiederum dann halt sehr, sehr viel Kohlenhydrate ballern müssen, weil die zum Teil einfach viel mehr Muskelmasse haben als auch Männer. Ne, also das heißt, auch hier, wir gehen jetzt mal von generellen Sachen aus, ne? Aber um das Thema Ermüdbarkeit vielleicht abzuschließen, die roten Muskelfasern, also die Slow-Twitch-Fasern, die sind auch, das haben wir schon gesagt, besser durchblutet. Das heißt, die können auch einfach länger trainieren und dementsprechend brauchen die auch dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Trainingsvolumen, um halt eben richtig zu ermüden und diesen Muskelaufbaureiz zu setzen. Das würde ich auch schon sagen, beobachte ich primär in der Praxis.
Habe ich auch so beobachtet. Klar ist da auch, Anamnesen sind halt mega wichtig, ne? Also wie Daniel sagt, ist es wirklich, deswegen sollte meines Erachtens auch in der Anamnese immer die Frage stehen, okay, Sporthistorie, was wurde gemacht, also ob etwas wirklich eine lange Zeit lang ambitioniert gemacht wurde ob viele Sachen, verschiedene Sachen probiert wurden. Ne? Also ich sehe das ja auch bei einem Kumpel von mir in einem Freundeskreis hier in Köln. Wir haben einen Kumpel, der, also wenn du nicht falsch verstehst, ne, wenn du seine Trainingsqualität an dir anschaust, also Planlosigkeit, Trainingsqualität ist Schrott, wirklich Schrott. Aber einen Körper wie ein Gott, der sieht einfach aus wie ein Gott, Alter. Der hat so krasse, dicke Arme und er ist immer trocken. Dann fragst du ihn, was hast du gemacht? Ja, ich bin im Osten groß geworden, habe irgendwie mein ganzes Leben lang Leichtathletik gemacht.
Ja.
Ich meine, ist Genetik. Ja. Und das ist dann Genetik halt. Ne? Es ist halt, das ist halt eben dieses, wenn Leute fragen, ja, wie viel spielt Genetik eine Rolle? Genetik ist halt bis zum 12. Lebensjahr extrem beeinflussbar, entweder zu Lasten oder zugunsten einer Person. Und ich hatte halt auch mal in der Vergangenheit in einem Seminar, wurde mir auch mal gesagt, dass, vielleicht kannst du das bestätigen, ob ein Kind eher schnell wird oder langsam wird, entscheidet sich bis spätestens zum 12. Lebensjahr. Also wenn Eltern wirklich strategisch ihr Kind auf den Sport vorbereiten, sollten die das bis zum 12. Lebensjahr festlegen, damit das Kind auch eine biologische, eine anatomische Entwicklung zu seinen Gunsten haben kann. Und wenn man zum Beispiel sieht, welche Sportler in welchem Alter was angefangen haben, da kann man da vielleicht auch selbst so, ne, einfach von der Wahrnehmung her das entnehmen. Okay, das kann gut möglich sein. Also wie oft siehst du denn einen, wie oft? Also es gibt, Philipp Lahm hat auch sehr spät angefangen, aber wie oft siehst du einen Fußballer mit 20 mit Fußball anfangen und dann Profi werden? Wie oft siehst du irgendwie einen, keine Ahnung was, also es geht letzten Endes auch so um diese ganzen Gewohnheits-, also Routine-Sportarten, wo halt sehr viel Gewohnheit auf dem Körper herrscht. Wenn jetzt Weightlifting, glaube ich, ist etwas, was man relativ schnell gut werden kann, also relativ, ne? Und es gibt diverse Sportarten, bei denen einfach die Komponente Koordination eine große Rolle spielt, in dem diese Komponente eine große Rolle spielt, bei der man einfach sehr viel Neuraltraining haben, bei dem man einfach viel Pausen braucht, bei dem man einfach nicht so ein hohes Volumen an Trainings Input-Output braucht, wie jetzt zum Beispiel, wenn man halt mit Fußball beginnt. Ne? Und, aber ich würde mich da ungern auf auch vice versa, auf Ausnahmen beruhen, weil Ausnahmen sind halt jetzt nicht der Grund, warum man über Sachen pauschal redet und diskutiert. Ne? Statistiken reden ja auch nicht über die Ausnahmen, sondern eher über zum Pauschalisieren und Aber wie gesagt, ich will immer und immer wieder, wenn wir über sowas reden, sagen, weil ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, dass viele so einen heiligen Tipp daraus ziehen, so einen pauschalen, die haben gesagt, das muss man so machen, okay, dann mache ich das ab jetzt immer nur noch so. Weil dann vergessen die halt, wir wissen ja nicht, ob jemand halt eine massive Östrogendominanz hat oder ob jemand, keine Ahnung, das muss man halt auch noch mit irgendwie einbeziehen. Und das sind sehr spezifische Themen. Aber was hältst du von, das sollten wir auf jeden Fall auch mit einbeziehen, weil die Frage kam letzte Woche, Entschuldigung, ich mach mal dieses Flackerlicht aus. Die Frage kam letzte Woche bei mir, Zyklusbedingtes Training. Da ist ja auch sehr viel Mischmasch, also Meinungsmischmasch, auch Evidenzmischmasch. Ne? Also ich meine, über das Thema Evidence-proofed oder evidenzbasiert Aussagen will ich auch nicht unbedingt diskutieren, weil es sehr viele Dinge gibt, die, bei denen die Evidenz letzten Endes in der Praxis erst entsteht, die aber auch teilweise der Theorie in diversen Punkten widersprechen. Obwohl die Theorie dann wissenschaftlicher ist, also empirischer ist, aber die Praxis letzten Endes am Menschen oder an der Realität etwas anderes zeigt. Machst du da so wie früher noch starke Unterschiede beim Training, was Zyklus betrifft?
Nee, also wenn jetzt mal bis dato, also schauen, was bis dato so die Theorie sagt, ne? Also wir haben ja, die Frau hat ja zwei Hälften von einem Zyklus, sage ich mal. Also die erste Phase ist die Follikelphase. Und zweite Phase, die Lutealphase. Und da, die unterscheiden sich halt auch primär durch die Hormondominanz. Also in der ersten Hälfte haben wir halt Östrogen sehr, sehr hoch. Und Östrogen hat bei der Frau auch einen ähnlichen Effekt wie das Testosteron beim Mann. Das hat auch einen muskelschützenden Effekt und pusht da auch einfach so ein bisschen. Und in der zweiten Hälfte flacht halt das Östrogen ab und das Progesteron kommt hoch. Und hier ist dann, also gibt es Studien, die zeigen, dass halt die zweite Hälfte für die Frau deutlich, dass die in der zweiten Hälfte leistungsschwächer sind, dass das Verletzungsrisiko hochgeht und so weiter und so fort. Wenn man sich aber mal komplett alles anschaut, dann ist es halt eben, wie du gesagt hast, dass es da sehr viel Unterschiede gibt. Und wenn wir dann aber vor allem in die Praxis wieder gucken, und da ist letztendlich das, wo wir natürlich das auch schauen müssen, dass es komplett unterschiedlich ist. Also es gibt Frauen, da trifft das sehr, sehr gut zu. Die merken auch, okay, in der zweiten Hälfte, gerade gegen Ende hin, da fühlen die sich nicht gut, die haben richtig Bock auf Kohlenhydrate oder auf Junkfood vielleicht, also Schokolade, manche mehr süß, manche mehr salzig. Die brauchen mehr Kalorien und die können im Training nicht wirklich gut performen. Dann guckst du aber andere Frauen an und die brechen einen Rekord nach dem anderen in der zweiten Zyklushälfte. Also es ist wirklich super, super unterschiedlich. Und wir wissen auch einfach noch nicht wirklich allzu viel über den Zyklus. Ne? Weil der Zyklus kann bei derselben Frau in verschiedenen Phasen sich komplett unterscheiden. Und das ist halt das, wo man sagt, okay, oder wo ich auch sage als Trainer, es macht für mich absolut keinen Sinn, pauschal schon mal zu sagen, okay, wir bauen das Training, weil ich meine, wenn wir jetzt über die Trainingsplanung anschauen, die Periodisierung, ich plane immer gern voraus. Und in dem Fall macht es für mich dann keinen Sinn zu sagen, okay, in der Periodisierung beachte ich jetzt, dass du zwei Zyklushälften hast, weil es könnte ja sein, dass du in der zweiten Zyklushälfte, dass es dir dann schlecht geht und du müde bist und bla bla bla. Ja. Es kann aber auch sein, dass es gar nicht der Fall ist. Und wenn ich dann immer in der zweiten Hälfte des Zyklus einen Deload quasi einbaue, das heißt, wir gehen vom Trainingsvolumen runter, von der Intensität runter, aber die Frau ist dadurch überhaupt nicht beeinflusst, dann verschenke ich einfach jedes Mal zwei Wochen, wo ich Progression machen könnte. Ne, was natürlich mega auf die Motivations...
Potenzial, du verschenkst Potenzial einfach, das ist das Problem.
Absolut.
Wenn du zu pauschal...
Und deshalb mache ich es auch immer so im Coaching. Ich frage jedes Mal, okay, hast du einen Zyklus? Wenn ein Zyklus da war, wie ging es dir damit? Ne? Und dann über den Zeitraum sammle ich im Prinzip individuelle Daten über die Person, mit der ich zusammenarbeite. Und anhand dessen entscheide ich, okay, machen wir Deload, machen wir kein Deload, machen wir Refeed-Tage, bauen wir mehr Kalorien ein, wie auch immer. Und das ist auch einfach das, was ich ich verlasse mich da nicht auf die Studien, sondern ich muss das Individuum vor mir betrachten. Alles andere macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn.
Voll.
Aber es ist ja gut zu wissen, dass sowas tendenziell passieren kann, ne? Gerade für Trainer oder auch für Frauen. Also wenn man sich dann fragt, ey, okay, wieso ist es denn immer so, dass ich hier merke, da geht nichts mehr, dass man da einfach die Erklärung für sich hat, okay, es liegt wahrscheinlich am Zyklus. Ne? Dass ich jetzt einfach in der zweiten Hälfte bin, wir jetzt hier hormonelle Veränderungen haben Und neben Östrogen und Progesteron ist ja dann noch LH, also das luteinisierende Hormon, und FSH, was da noch einen Unterschied macht. Und wie gesagt, es kann dich beeinflussen als Frau, muss aber absolut nicht. Ne? Und es kann auch sein, dass es dich in einem Zyklus beeinflusst, in den nächsten zwei aber wieder nicht. Und dann hier muss man einfach, also so als Coach sowieso, aber empfehle ich auch einfach als Trainierende, die Flexibilität haben, sagen, okay, ich merke jetzt, mein Körper kann gerade nicht so performen, wie es gerne möchte, und jetzt gönne ich mir einfach hier mal eine Pause. Ne? Also heißt nicht, ich muss gar nichts machen, sondern ich fahre einfach Trainingsvolumen runter, ich fahre die Trainingsintensität runter und mache vielleicht ein bisschen mehr, keine Ahnung, Yoga, Mobility, was auch immer mir gut tut, gehe mehr spazieren, so Sachen. Ne, mach vielleicht ein bisschen mehr HIIT-Training, was auch immer, worauf ich da Lust habe. Wobei HIIT wahrscheinlich dann auch nicht mehr so viel gehen wird, wenn Krafttraining schwierig ist. Ne? Aber auch da, also es gibt dann zum Beispiel, habe ich auch schon erlebt, Frauen, die können HIIT-Training richtig Gas geben, aber Krafttraining nicht. Ist zwar eher selten, aber habe ich auch schon erlebt. Von daher, es ist in Social Media gerade ein cooler Hype wieder, drüber zu sprechen, Frauen müssen so trainieren in der Zyklushälfte XY. Bullshit.
Dennoch, egal wie sehr, also was ich beobachte auf Social Media, ich habe vor drei Jahren habe ich dieses Fundamentals of a Woman Seminar gegeben, so zwei, drei Mal, war auch immer mehr los, also habe mich sehr geehrt gefühlt, dass so viele Mädels auch gekommen sind. Und dann ging es auch, da habe ich ja auch die Theorie erklärt, ne, habe auch die Phasen des Zyklus erklärt, wann man was machen sollte in der Theorie, und habe letzten Endes war die Endbotschaft ja auch immer, dennoch sollte man individuell darauf achten, deswegen ist Personal Training einfach oder Coaching so wertvoll, weil der Coach individuell und Echtzeit, also gegenwärtig darauf eingeht, okay, wie fühlst du dich, und anhand seines Wissens und seiner Erfahrung auf Ursachen, auf Hinweise zurückführen kann. Zum Beispiel jemand kommt und sagt, ich habe gerade meine Tage, aber mir geht's tipptopp, nur ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Dann sage ich, okay, dann können wir dennoch das Training, müssen wir nicht stark verändern und so weiter, gucken wir nur, was wir vielleicht ein bisschen anders machen, die Zugübungen ein bisschen ändern, vielleicht Deadlift nicht so reinballern oder so, aber wir können dafür andere Sachen machen. Aber so pauschal, wie du gesagt hast, das ganze Training schon immer, da ist die Phase, immer ändern, kann halt sehr viel Potenzial kosten. Und der Hype auf Social Media, ich sehe auch, dass jeder darüber spricht, aber die Praxis wird dennoch gar nicht so gemacht. Also es wird nicht so gemacht, weil darüber sprechen hört sich halt viel wissenschaftlicher an, hört sich halt viel so, oh ja, da ist sehr viel Fachwissen, da ist sehr viel Competence-Talk letzten Endes, aber dennoch trainieren alle die ganze Zeit 3x, 4x, 12 Wiederholungen, bam, 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 4 Wochen lang. Und ich sehe eher, wenn es darum geht, okay, warum hat eine Frau keinen Trainingserfolg, sehe ich eher die mangelhafte Regeneration als ein wirklich größtes Problem als den Zyklus. Weil Frauen sind in der Regel affiner, mehr zu machen für ihren Körper als Männer, muss man halt auch sagen. Die machen so viel, Alter. Bei mir sind Mädels, die, wenn die in die Anamnese gekommen sind, und wenn ich jetzt vergleiche mit Männern und ich sage, hey, wie sieht's aus, wie machst du Sport aktuell? Ja, so 5 bis 6 Mal die Woche, morgens Yoga, abends Krafttraining, dann einen Kurs. Ich so, okay, ich habe ein Gym und ich habe noch nie in meinem Leben so viel Sport gemacht. Und Männer sagen, ja, ich versuch dann schon 2x die Woche, 3x die Woche was zu machen, so ganz breitensportlermäßig. Und dann sage ich halt, hey, wie wär's denn, wenn du mal ein bisschen weniger machst? Ich meine, aus der betriebswirtschaftlichen Sicht könnte ich dir auch sagen, geil, mach 5x die Woche PT, aber ich will ja, dass meine Kundin gesundheitlich fitter werden, dass sie in allererster Linie gesundheitlich fit sind, sich wohlfühlen. Und wenn ich merke, sie machen einfach zu viel, auch Sport, auch Positives, also positive Tätigkeiten, Sport ist ja in erster Instanz was Positives für dein Empfinden. Aber auch zu viel vom Guten, letzten Endes, gutes deutsches Sprichwort, kann halt einfach nachteilig werden, wenn man vergisst, dass man sich vom Guten auch erholen muss. Ja, du kannst halt auch, du brauchst ja auch mal eine, ich sag mal so, wenn du permanent aufeinander sitzt in einer Beziehung, wie in der Pandemie, kann es ja auch schädlich für die Beziehung sein, weil man halt einfach gar keinen Abstand hat, gar keine Distanz gewährt zu dem Guten, um es wertschätzen zu können. Das Wertschätzen wäre jetzt die Metapher für Regeneration. Die Regeneration würde dann wertschätzen, wie dein Training war, und dir quasi die Dankbarkeit zeigen, dass du dich erholst und Fasern wieder aufbaust. Und da ist halt, würde ich gerne in den nächsten Punkt dann übergehen. Du hast das, glaube ich, nicht mitbekommen, weil du da auch mit deiner Krankheit beschäftigt warst, mit Covid. Ich hatte da bei irgendeiner Seite, die haben mich auch blockiert, Daniel, ey, du hättest da safe auch Screenshots gemacht oder ein Video darüber. Die Seite heißt, ich werde das jetzt auch droppen, Female-Wikis oder sowas. Oder irgendwie so Female-Wiki-Fitness. Irgendwie sowas. Mit so 90.000 Followern aus Hamburg. Eine Firma aus Hamburg. Die haben da irgendwie... Ihre Instagram-Seite sieht auch richtig gut gemacht aus. Sehr viel grafisch, sehr viel so Comic-mäßig, ne, so karikaturmäßig. Geh mal da Female-Wikis-Fitness oder irgendwie so ein Shit. Dann haben die eine Studie gepostet, auch eine renommierte Studie. Und eine, ich suche ja nie nach Sachen. Also mir ist das ja voll egal, wer was postet. Aber eine Kundin von mir hat mir das geschickt und hat gesagt, hey, was hältst du davon? Dann bin ich da drauf gegangen. Und dann stand da die Studie, bin auf die Studie gegangen, habe geguckt, okay, die Zusammenfassung der Studie und habe mir gedacht, was ist denn das? Also das ist so eine sehr schwache Aussagekraft, habe ich mir gedacht. Dann habe ich halt das kommentiert und habe nur gemeint, sachlich, hey, sehr pauschalisierte Thematik, die in so vielen Situationen individuelle Unterschiede gibt. Und die Studienaussagekraft ist viel zu schwach, weil Studienparameter sind einfach sehr, sehr different zu dem, was in der Realität letzten Endes gesehen wird. Haben die mich einfach blockiert? Haben die mich blockiert? Und ich so, okay. Und dann denke ich mir, gut, 90.000 Follower, wahrscheinlich ein paar davon aus Indien und Pakistan oder so. Und dann denke ich mir, gut, da haben halt viele Mädels, gehen da drauf ein, viele Mädels folgen ja so einem Kanal, weil viele Menschen folgen vielen Menschen. Das ist Kollektivdenken. Oh, da sind 90.000 Follower, die müssen ja Recht haben und die bereiten das ja grafisch auf. Und dann habe ich mir, okay, gedacht, dann reden wir darüber im Podcast. Die Aussage von denen war, die beste Trainingsuhrzeit für Frauen ist zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr wegen dem zirkadialen Rhythmus. Ja, habe ich gesagt, es gibt einen Rhythmus, es gibt ja für alles irgendwo einen Biorhythmus. Aber die durchschnittliche Frau, die ich kenne, die ich einfach aus meinen Anamnesen kenne und auch einfach darüber so ein bisschen Querschnitt reden kann, hat ja eher ein Cortisolproblem, das heißt ein Problem von zu viel machen oder zu viel spät machen, als dass sie diesen Testosteron-Cortisol-Peak nutzen sollte, also die effiziente Zeit von Cortisol-Testosteron. Und dann habe ich halt eben gemeint, ihr wollt ja letzten Endes euren hormonellen Haushalt optimieren und nicht das Beste aus eurer Hypertrophie rausholen, weil ja, Hypertrophie-Training ist ja auch irgendwo gesund, weil es halt Krafttraining ist. Aber wenn wir darüber nachdenken, dass viele einfach ein Cortisol-Tagesspiegel-Verschiebung haben oder zu hohe Peaks haben und einfach irgendwie einen Peak von um 21 Uhr von Cortisol haben, weil sie 2 Stunden Kurs gemacht haben und sich wundern, warum sie um 1 Uhr nachts immer noch nicht tief schlafen können, dann finde ich diese Studie nicht kräftig genug, um einen pauschalen Tipp dem weiblichen Volk zu geben, das letzten Endes sehr stark an Cortisolproblemen leidet. Dann habe ich gesagt, es wäre besser, eher erstmal auf den Rhythmus einzugehen, wann ist etwas effizient und wann ist etwas effektiv. Das muss man halt ganz stark unterscheiden. Selbstverständlich ist es effektiv, auch abends zu trainieren. Auch Männer wissen ja, dass der Pumpeffekt fühlt sich ja abends ja viel anders an als morgens. Und das heißt ja aber noch lange nicht, dass jemand, der kurz vorm Burnout steht, nur wegen dem zirkadialen Rhythmus um 19.30 Uhr bis 22 Uhr trainieren sollte. So, und da ist halt eben dieses Thema, die Studie hat das und das gesagt und dann haben die das sehr subjektiv grafisch auch dargestellt, also Aussagen, wann solltest du morgens trainieren, wenn du ein Morgenmensch bist und wenn du morgen Energie hast, das sind ja sehr subjektive Aussagen. Und dann stand dann, und wann solltest du, und wenn du das Beste aus deinem Training rausholen willst, trainier abends. Und dann habe ich gesagt, ihr referiert an eine Studie, aber macht subjektive Aussagen. So. Und da wollte ich halt jetzt sagen, Daniel, gibt es Morgenmenschen und Abendmenschen? Ist der Mensch, gibt es zwei verschiedene Menschen, wie zum Beispiel Kaltblütler und Warmblütler, wie Eidechsen und Nicht-Eidechsen, die sagen, ja, es gibt Menschen, die sind für den Nacht gebaut, von der Biologie, von der Evolution, und es gibt Menschen, die sind für den Morgen gebaut. Kannst du das mal erläutern?
Entschuldigung. Grundsätzlich gibt es schon unterschiedliche oder Unterschiede in der Chronobiologie. Aber ich denke, es macht gar nicht so viel Sinn, da jetzt über die ganze Uhrzeitsthematik zu sprechen, weil letztendlich ist es so, wann kannst du trainieren? So, du, also nee, ja, also, weil am Ende des Tages muss es einfach praktisch anwendbar für dich sein. Und es ist ja schön, ich habe die Studie nicht gesehen, ich habe auch den Post nicht gesehen, aber wenn die Studie sagt, okay, das ist der, also, weiß nicht, von mir aus 19 Uhr ist der beste Zeitpunkt zum Trainieren, ja, wenn ich aber halt nur um, weiß nicht, 7 Uhr morgens trainieren kann, dann ist das für mich der beste die beste Uhrzeit zu trainieren. Weil wenn ich jetzt dann irgendwie versuche, auf Biegen und Brechen meinen Tagesplan so umzustellen, dass ich jetzt um 19 Uhr trainieren kann, statt um 7, wenn es mir eigentlich gut reinpassen würde, dann ist es erstmal einfach nur Stress. So, und Stress oder noch mehr Stress ist genau das, was niemand auf dieser Welt gebrauchen kann. Und der Unterschied, den man dann als Trainingseffekt bekommen wird, ob ich jetzt um, weiß nicht, 7 oder um 19 Uhr trainieren kann, ist so irrelevant, dass es dann wieder überhaupt gar keinen Sinn macht zu schauen, okay, stelle ich jetzt alles um oder nicht. Und von daher, Studien ist ja schön, aber am Ende des Tages muss es zu mir in meinen Alltag passen. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich gehe immer um 22 Uhr trainieren, okay, da würde ich sagen, ja, das ist nicht sinnvoll, weil wenn ich um 22 Uhr trainiere, schieße ich mein Stresshormon nochmal so hoch, dass es mein Tiefschlafhormon wiederum blockieren wird und ich einfach nicht regenerieren werde. So, das ist unsinnig, aber ob ich jetzt, wir können ja eine Range festsetzen, ne? Manche trainieren gerne um 5, manche trainieren gerne um 6 und die können da ja auch wirklich gut trainieren. Manche trainieren halt gerne um 7 oder 8. Also ich empfehle immer, das Training um 8 Uhr spätestens zu beenden, wenn möglich. Ich mache noch bis 9 ab und zu eine Ausnahme, aber de facto ist es halt so, wir müssen auch von dem Training regenerieren können und wenn wir zu spät trainieren, stören die einfach unseren Schlaf. Punkt. Mhm. Da gibt es nichts zu diskutieren.
Ja, klar.
Weil wir einfach den Körper nochmal stimulieren und Cortisol hat nochmal eine Halbwertszeit von ungefähr 2 Stunden. Das heißt, es ist auch nach dem Training nochmal 2 Stunden im System. Und wenn Cortisol hoch ist, Cortisol ist der direkte Gegenspieler von Melatonin, unserem Tiefschlafhormon, schlafen wir einfach schlechter. Ne? Das heißt, unser Körper wird da nicht einfach sagen, ah, okay, jetzt ist Schlafenszeit, alle Hormone weg, die ich nicht mehr brauche und alle Hormone hin, die ich brauche. So funktioniert es leider nicht. Aber deshalb finde ich es auch, ja, irrelevant darüber zu diskutieren, ne? Weil wir können eine grundsätzliche Range festlegen an Zeiten, wo es sagt, okay, von hier bis da macht Sinn, so wie es für dich am besten funktioniert. Klar, vielleicht macht die eine Stunde, weiß nicht, hast du ein bisschen, also wir wissen ja, abends ist der Körper erwärmter als morgens, ja, hier kannst du vielleicht ein bisschen mehr rausholen, aber, also ganz ehrlich, fuck it, wenn das nicht in deinen Tagesrhythmus passt, dann lohnt sich der Aufwand nicht, da 0,3% mehr Trainingseffekt rauszuholen.
Weißt du, warte mal, jetzt hast du 0,3% gesagt. Weißt du, wie die Leute gecatcht haben mit diesem Chart, mit dieser Grafik? Diejenigen, die abends trainiert haben in der Studie, haben 84% mehr Muskelmasse aufgebaut. Und dann erinnere ich mich immer an Professor Dr. Gerd Gigerenzer, der Risikoforscher, der halt immer in Statistiken und Prozentsätzen rechnet, sagt 84% von was?
Ja.
Eben. 84%. 84% von 0,001 Kilogramm sind immer noch nicht groß genug, dass ich sage, wow, voll der krasse Trainingseffekt. So, 84% von 0 Kilo sind 0 Kilo.
Ja, also von daher, und man muss auch dazu sagen, meistens hocken ja hinter so Leuten, hinter so Seiten Leute, die
ja,
das abstrakt vielleicht von der Studie lesen können, aber überhaupt nicht mal verstehen, was da drin überhaupt passiert.
Sicher. Und dann auch statistisch gesehen trainieren halt die meisten Breitensportler, weil sie abends Feierabend haben, abends, und das ist ja auch okay, es ist auch logisch, dass ein PT-Kunde, der nur Abendszeit hat, dass ich nicht sagen kann, hey, wechsle jetzt deinen Beruf, damit du um 10 Uhr morgens trainierst, aufgrund deiner hormonellen Status quo oder sowas, ne? Also das ist ja, deswegen hast Daniel da schon recht, also praktikabel muss es sein, und wenn es nicht praktikabel ist und wenn du dich für deine Trainingszeit noch mehr unter Stress und Druck setzt, dann ist das kein guter Ansatz, was Trainingsstrategie betrifft.
Also. Du musst ja auch immer gucken, wen habe ich vor mir. Habe ich jetzt jemanden, der zu Olympia gehen will? Okay, dann muss alles am Tag so optimiert werden, dass ich maximal hohen Trainingseffekt habe, maximal hohe Regeneration. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, der 3-4 Mal die Woche trainiert, um ein bisschen Muskelmasse aufzubauen, ein bisschen Körperfett zu reduzieren, ein bisschen gesünder zu sein, dann
safe, ne,
dann, safe. Von daher, du musst immer gucken, okay, wen habe ich vor mir, was ist sein Ziel und dann passe ich Ziel und sein Invest, was er bereit ist, da reinzubringen, dieses Ziel zu erreichen, das bringe ich dann irgendwie auf einen Level. Aber die allerwenigsten Leute werden bereit sein, ihren kompletten Tagesplan umzukrempeln, dass sie halt zu einer gewissen Uhrzeit trainieren können, nur weil ich da 0,3% mehr Trainingseffekt habe, was am Ende des Tages
Kilogramm.
Ja, was am Ende des Tages über das Jahr einfach irrelevant ist. Von daher darf man, also sich da, ne, man muss da sich in dem Fall einfach komplett mal rausnehmen und sich mal ein paar grundsätzliche Basic-Fragen stellen und dann kommt man da relativ schnell drauf, dass das völligst irrelevant ist.
Genau das. Was ist mein Ziel? Was sind meine Mittel, die aktuell volontär zur Verfügung stehen und nicht unter Zwang und Drang? Und dementsprechend kann man das aufbauen. Also wie gesagt, es bringt einfach nichts bei Breitensportlern. Und ich glaube, so als Personal Trainer und Coaches arbeiten wir primär mit Breitensportlern. Also der Traum von, ich betreue 8 Superathleten am Tag, ist halt für viele Trainer, es gibt so einige Trainer, die das wahrscheinlich machen, aber für die meisten, die davon leben und auch sich finanzieren, sind Privatkunden einfach relevanter. Und ich sehe einfach oft keinen Sinn hinter sehr, sehr eng spezifischen Studien und der Praxis sehe ich halt einfach keinen Sinn, mich immer an Studien zu lehnen, weil es in der Praxis nicht funktioniert.
Nö, es ist ja gut, die Studien zu. Also, ich kenne so viele Trainer, die, ich glaube, die haben in ihrem Leben nicht eine Studie durchgelesen und die machen krasse Ergebnisse erreichen mit ihren Kunden. Dann wiederum gibt es Leute, die nur in Anführungsstrichen evidenzbasiert arbeiten, aber halt nicht ein einziges Ergebnis erreichen, weil sie halt den ganzen Tag Studien lesen. Wenn du Studien lesen willst, ja, schön, vielleicht ergänzt es irgendwo dein Business, vielleicht aber auch nicht. Also das ist ja auch gerade so ein neues Ding, dass jeder jetzt mit irgendwelchen Studien kommen muss und bla bla bla. Dabei können immer noch die allermeisten Leute keine Studien lesen. Ja. Und von daher, also ja.
Also ich sage immer so, Hand aufs Herz, ich bin in diesem Beruf, ich betreibe ein Gym, ich habe ein Team und so weiter, Hand aufs Herz. Respekt für jemanden, der nicht in diesem Beruf ist, aber noch 9-to-5 arbeitet und sagt, ich lese Studien. Respekt, weil ich mache es nicht. Ich lese vielleicht Zusammenfassungen ab und zu, wenn es für mich was so Kernaussagen oder etwas krass Gehyptes gibt, damit ich da was zu sagen habe. Vielleicht ein Widerspruch, vielleicht ein Zuspruch, damit ich weiß, okay, worum geht es da eigentlich, bevor ich da anfange, Kritik auszuüben oder Feedback gebe. Dann schaue ich mir das an, die Zusammenfassung. Aber Hut ab, wenn jemand ein Otto Normalo, 40 Seiten liest und mir dann erzählt irgendwas über eine Studie, das glaube ich nicht, Daniel. Ich glaube nicht, dass ein Otto Normalo, der im Büro arbeitet, sowieso schon einen subjektiven Struggle mit seinem Beruf hat oder mit seinem Alltag, dahin geht abends und nochmal Journals und Papers analysiert. Vor allem, die sind ja sehr mathematisch oft, ne? Solche ganzen trainingswissenschaftlichen Studien sind sehr mathematisch und das muss man schon verstehen. Und ein Otto Normalo, die normale Zielgruppe eines Personal Trainers, ist ja nicht oft in naturwissenschaftlichen Berufen, sondern mehr in betriebswirtschaftlichen Berufen. Das hat sich einfach so ergeben und die verstehen schon mal gar nichts, was naturwissenschaftliche Mathematik betrifft. Nicht falsch verstehen, liebe Freunde. Es wird die ein oder Ausnahmen geben, die das verstehen. Aber ich finde es immer so lächerlich. Wir arbeiten immer noch mit Menschen und nicht mit Studien. Wir haben einen Menschen vor uns, wir haben eine Person, eine Frau oder einen Mann vor uns und nicht ein Paper. Und da ist der Unterschied, ob diese Person gut oder schlecht gelaunt ins Gym kommt, macht einen riesen Trainingsunterschied. Und da kann die Studie XY noch so eine Aussage treffen. Wenn jemand gerade sich in der Scheidung oder in der Trennung oder gerade in Familientrauma hat oder so, dann wird diese Studie nicht greifen. Punkt.
Ja, am Ende des Tages musst du immer schauen, wen habe ich vor mir, was ist die individuelle Situation. Ja. Aber wir können nochmal, also wolltest du dazu noch was sagen, weil ansonsten könnten wir nochmal das, vielleicht nochmal kurz zurückrudern auf das Frauenkrafttrainingsthema.
Kann ich kurz zu meinem Amazon-Shop was sagen?
Ja, ja.
Da hat sich der Rabattcode geändert.
Ah, okay.
Der Rabattcode für die Schrauben und Dübel in Größe 10, M10 und 10 hat sich nochmal geändert, das findet ihr nochmal in der Beschreibung, ja? Danke dir. Hashtag Werbung wegen Anzeige.
Ja. This was it?
Das war Post-Covid-Symptom.
Okay. Long-Covid. Ja, also vielleicht nochmal um das Thema jetzt, also zyklusorientiertes Krafttraining zu beenden. Also wie gesagt, in der Theorie regenerieren Frauen in der Follikelphase, also in der ersten Phase schneller und langsamer in der zweiten, haben einen größeren Kraftzuwachs und Muskelmassezuwachs in der zweiten Phase, aber wie gesagt, das ist aktuell die Theorie. in der Praxis, da haben wir ja gerade schon drüber geredet, sehen wir da auch unterschiedliche Dinge. Ne? Mhm. Und am Ende des Tages kommt es drauf an, was machst du über ein halbes Jahr, was machst du über ein Jahr, was machst du über 5 oder 10 Jahre.
Die Bilanz.
Genau. Ja, ja. Und wenn man zum Beispiel hormonell verhütet, was ja immer noch leider sehr, sehr viele Frauen machen, dann ist natürlich nochmal was komplett anderes. Ne? Also dann verschieben sich nochmal sehr, sehr viele Regler und dann sind wir auch schon wieder in einem anderen Level.
Ja, also die Studien beziehen sich da hier oftmals auf einen normalen Zyklus, nicht auf einen hormonell belasteten oder halt synthetisiert, also hormonell, künstlich hormonell zugeführten Zyklus.
Also, ne? Es gibt da auch Studien zu, aber die, also soweit ich weiß, zeigen die da sehr gemischte Ergebnisse. Und,
wenn man ein bisschen mehr mit einem kritischen Auge drauf schaut, dann zeigen sie schon sehr, die Pille hat nicht so einen negativen Effekt.
Da muss man sich einfach mal den Beipackzettel durchlesen.
Genau.
Und dann
brutal, ne? Ich habe mal die Nebenwirkungsstatistik durchgelesen von ich glaube, die heißt MyBella oder BiBella oder sowas, die Pille. Ey, krass, Alter. Also, da steht dann halt 2 zu 100.000 oder so. Das hört sich halt schwach an, aber stell dir mal vor, du bist halt eine von diesen 1 zu 100.000 und kriegst halt permanent irgendwie Herzmuskelstörungen oder dann Tumor oder was auch immer. Also ich will nicht eine von den 2 zu 100.000 sein. Ja, Mediziner, es gibt grundsätzlich im Leben überall Risiken, statistische Risiken, aber wenn ich weiß, ich kann das verhindern, dieses Risiko und das Potenzial zu haben, warum mache ich es dann nicht? So denke ich mir.
Bequemlichkeit.
Ja, klar. Gehen wir nicht so stark in dieses Thema. Ich will nicht in dieses Thema Medizin, Pharma und so ein Krack jetzt, weil du weißt, warum.
Yes. Ja, das heißt also, wenn wir zurück auf das Krafttraining für Frauenthema kommen, also grundsätzlich auch hier, ne, Frauen haben eine höhere Ermüdbarkeit, also eine stärkere Widerstandsfähigkeit in der Regel. Sie können besser regenerieren, sie können auch Intensitäten länger aufrechterhalten. Und das würde dann im Prinzip, wenn wir die Sachen jetzt also zusammenfassen, bedeuten, dass im Training, in der Theorie für Frauen, Frauen grundsätzlich eine höhere Trainingsfrequenz brauchen, pro Muskelgruppe dann auch, also als Männer, dass wir auch wieder hier tendenziell mehr Trainingstage einbauen können. Wir brauchen weniger Pausentagen. Frauen können intensiver trainieren oder länger intensiver trainieren, also auch in der Trainingssession. Mhm. Und das sind also aber wieder hier, ne? Das sind theoretische Sachen und die müssen halt einfach sollten im Hinterkopf behalten werden, wenn es an die Trainingsplanung geht. Muss nicht sein, dass es bei jeder Frau so ist. Wir wissen, dass es da Unterschiede gibt. Hm. Aber das sind einfach Sachen, die sollte man dann da beobachten. Frauen brauchen auch tendenziell mehr Übungsvariation. Aber das ist, also, da gibt es auch Studien zu, aber es ist so, habe ich jetzt nicht so wirklich. Also auch hier bei Übungsvariation ist ja oftmals die Frage, wie viel Variation braucht man, wie oft sollte man den Trainingsplan verändern. Also ich empfehle grundsätzlich alle 4 Wochen, weiß nicht, wie du das machst, aber die Mainlifts, also die Grundübungen, bleiben mehr oder weniger dieselben. Das heißt, wir haben eigentlich immer Kniebeugen, fast immer Kreuzheben, irgendwelche Pressbewegungen, also Schulterdrücken, Bankdrücken, so Sachen drin, weil das sind ja die Übungen, die, ich sag mal, für den Invest, den wir reinbringen, meistens den größten Effekt bringen. Und auch hier ist es ja auch so, es ist wie wenn ich ein Instrument lernen möchte, sage mal, ich will jetzt, keine Ahnung, Klavier spielen lernen, je öfter ich etwas wiederhole, desto besser werde ich. Ne? Und deshalb möchten wir einfach die Mainlifts, also diese Grundübungen, eigentlich immer drin haben. Ne? Also auch hier gibt es natürlich verschiedene Variationen. Zum Beispiel kann es jetzt sein, dass ich statt einem normalen Deadlift einen Rack Deadlift einbaue. Also ein Rack Deadlift ist quasi wie ein Deadlift, aber nur von ein bestimmter Teil der Wiederholung, also nicht von ganz unten bis ganz oben. Kann man zum Beispiel machen, um in einer bestimmten Position der Kraftkurve stärker zu werden. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ansonsten halt so grundsätzlich dieselben Übungen drin haben und dann nach den Grundübungen, also in der B- und C-Serie, ich weiß nicht, ob du auch A-, B- und C-Serie nutzt für deine Trainingspläne, da haben wir dann eine größere Variation. Ne? Und bei Frauen dann eben nochmal eine größere, als dann es tendenziell bei Männern wären. Und ein letzter Punkt wäre dann noch, dass die Pausenzeiten bei Frauen tendenziell kürzer sein können. Das ist auch das, was ich in der Praxis regelmäßig beobachte, dass Frauen tatsächlich, ne, also einfach Zwischensätzen kürzere Pausen brauchen als Männer. Auch wieder hier gibt es Ausnahmen, aber das sind so die Hauptunterschiede.
Auch so neurotransmittermäßig sind sie auch schneller gelangweilt, Frauen. Also das merkt man ja auch oft. Männer sind eher so diejenigen, oh, schon wieder, ist die Pause schon vorbei? Frauen sind so, ist immer noch Pause? Weißt du, so. Mhm. Das hat schon was mit ihrer Biochemie einfach auch zu tun. Und deswegen, wie Daniel sagt, diese Variationsbedürfnisse letzten Endes sind halt vorhanden. Das sieht man, aber auch da mit individuellen Unterschieden. Aber nicht vergessen, Leute, ne, wir reden hier sehr, sehr viel isoliert über Training. Auch wir reden über Training, Regeneration und so weiter. Aber nicht vergessen, Regeneration relativ auch, ne, verhält sich sehr stark zu deiner Ernährung, verhält sich sehr stark zu, ja, Proteinsynthese. Mit Mangel Proteinernährung wird auch nicht unbedingt optimal verlaufen. Und daher muss man auch sagen, Trainingseffekt hängt halt natürlich sehr stark davon ab, wie unsere Nährstoffbilanz ist, ne? Weil viele haben halt eben dieses Missverständnis, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, Hauptsache viel Training. Ah, Ernährung? Keine Ahnung, aber Hauptsache viel Training, weil Training gibt einen akuten Effekt, so ein akutes Symptom, oh geil, Pump und ich habe viel gemacht. Und Ernährung ist leider, die Effekte von Ernährung zeigen sich nicht in 2 Tagen, nicht in 3 Tagen, nicht in 4 Tagen. Und
Training ja
auch
nicht.
Deswegen ist so eine Messung und Körpergewicht wiegen, vielleicht in diversen Situationen oder Sportarten, wie auch immer, wichtig, aber Messung und Wiegen und so weiter macht meines Erachtens keinen Sinn, jede Woche, jede 2 Wochen, weil physiologische Veränderungen muss man ja auch verstehen, dass die nicht so groß, also so Makroeffekte zeigen können in Mikrozeit. Das geht halt einfach nicht. Und da sollte man eben gucken, dass man, wenn man ein gutes Training hat, dass die Ernährung relativ auch gut ist oder adaptiv ist zum Training. Ja, wenn ich 5-mal die Woche trainiere, aber nur, wenn ich 5-mal die Woche trainiere, aber 1000 Kalorien im Defizit bin und das auch noch aus Protein, nur aus Protein, weil ich halt irgendwie nur Müsli esse oder irgendwie Reis und Bowls und keine Ahnung was, dann brauche ich nicht erwarten, dass von dem professionellsten Trainingsplan der geilste Effekt kommt. Ne? Also die Formel ist ja auch ganz leicht. Professionelles Training mit unprofessioneller Ernährung ist schlechter Trainingseffekt. Unprofessionelles Training mit super Ernährung, schlechter Trainingseffekt. Das kann man so pauschal ja auch schon sagen irgendwo. Ne? Und daher, ich würde immer sagen, zieht euch mal einen Rat oder eine Beratung zur Seite. Einmalig, es muss ja nicht permanent bei einem Personal Trainer, einen Personal Trainer in Anspruch nehmen oder eine Trainerin oder einen Coach. Aber einmalig zumindest ein Fundament zu haben, etwas in der Hand zu haben. Die meisten guten Trainer geben dir ja Protokolle mit für dein Geld und erzählen dir nicht nur was, dass du das in der Hand hast und weißt, okay, das hat jemand, der das beruflich jeden Tag ausübt und mit Menschen durchgeht, für mich jetzt vorbereitet. Das könnte ein gutes Fundament dafür sein, weil jeder hat Ziele, jeder hat Fitnessziele und ich finde es halt immer schade, wenn man sich die ganze Zeit durchprobiert. Weil durchprobieren ist generell auch, was die Chronik betrifft, kein Mensch probiert etwas, wenn er nur probiert, 6 Monate durch, sondern meistens 4 Wochen, 5 Wochen, bringt mir nichts, dann wieder was anderes, 4 Wochen, 5 Wochen, weil wir immer akut etwas erwarten, ein Ergebnis. Wir sind ja einfach so akut orientiert. Ne? Aber stell dir mal vor, dein Gehalt und deine Bezahlung würde auch immer alle 6 Monate stattfinden. Dann würdest du auch komplett anders arbeiten in diesen 6 Monaten, wenn deine Bezahlung nicht jeden Monat stattfindet. Das heißt, wir sind ja immer extrem schnell ergebniskonditioniert, aber der Körper ist halt nicht so. In der Medizin ist es ja genauso. Ne? Du hast halt eben Medikamente, die halt ganz schnell wirken, ne? Aber deswegen haben sie auch, gibt es auch keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Ne? Guck dir mal die Packungsbeilagen an. Und dann erwarten die Leute, wenn sie irgendwie ein Multikomplex nehmen, 2 Wochen, das bringt mir irgendwie nichts. Ja, natürlich bringt dir das irgendwie nichts, weil wenn du 2 Wochen nimmst und aufhörst, das sind Vitamine, die eine Langzeitwirkung haben können, weil dein Körper, dein Stoffwechsel damit ja arbeiten muss. Es gibt Depoteffekte, es gibt tägliche, schnelle, akute Effekte, es gibt täglichen Nutzen der Vitamine, aber wenn man mal irgendwie 3-mal Vitamin D3 genommen hat mit 10.000 Einheiten, soll man halt nicht erwarten, dass man der Immun-Armageddon ist danach, so weißt du. Ja, aber das ist halt, es ist kein Paracetamol. Also ja. Das ist keine pharmakologische, keine medizinische Wirkung. Ne? Darf man nicht vergessen.
Ja, grundsätzlich muss man im Bereich Training, Ernährung, was ja immer zusammenwirkt, einfach damit rechnen, dass es Zeit dauert. Und deshalb scheitern ja auch einfach viele Leute, weil sie denken, sie müssten nach 8 Wochen irgendwie aussehen, wie das, was ihnen im Marketing versprochen wird, was halt einfach nicht der Fall ist. Und bei den Leuten sehen wir dann halt auch einfach, dass sie in so einem Zyklus drin sind, ne? Dann irgendwie mal wieder 4-6 Wochen motiviert eine Sache anfangen, dann merken, oh, das geht irgendwie doch nicht so schnell, wie ich dachte, und dann höre ich wieder auf, dann nehme ich wieder ein bisschen mehr zu und dann fange ich wieder von vorne an und. Und die Leute, die nicht in der Lage sind, dieses langfristige Ziel zu verfolgen und dafür kurzfristige Erfolge, und die kurzfristigen Erfolge kommen ja trotzdem, ne? Also man muss einfach nur schauen, ja, ne, ich werd stärker, ich fühle mich besser, so, ich komme besser mit der Ernährung klar, so, das sind ja alles zwischendrin Erfolge, ne? Klar, ich sehe dann immer noch nicht aus, vielleicht wie ich nach einem Jahr Training aussehen würde mit guter Ernährung, aber es gibt auch Erfolge außerhalb des Spiegelbilds oder außerhalb der Waage.
Klar,
und die Leute, die halt eben nicht in der Lage sind, dieses langfristige Ziel in den Vordergrund zu stellen, für die ist diese Reise immer sehr, sehr, sehr schwierig. Das sehe ich auch immer wieder und das ist leider ein Problem, ne? Und da ist auch Social Media und generell Marketing hat da sehr viel Schuld dran. Wenn wir überlegen, irgendwie, keine Ahnung, gerade so Bücher wie Schlank über Nacht, könnte ich wieder ins Essen kotzen. Aber das ist halt mit einer der Gründe, warum Leute denken, dass sie innerhalb von 8 Wochen irgendwie ihr Ziel erreichen sollen. Ne? Das ist aber nicht so ein.
Ja, also Schlank über Nacht habe ich schon probiert mit 500 Gramm Magnesiumsulfat als Smoothie.
Ja.
Und dann kackst du sogar deine Gedärme aus. Also das geht dann so gut, dass dein Mastdarm sich invertiert, so quasi, und funktioniert schon.
Würde ich nicht empfehlen.
Ja, ich empfehle es natürlich auch nicht. Ich habe nur gesagt, dass ich es selbst mal gemacht habe, weil ich wollte unbedingt abnehmen. Genau.
Schön.
Daniel, als Pre-Workout Aspirin und Whisky, was hältst du davon? Als Booster quasi?
Nö.
Für einen Pump?
Nö.
Nö.
Warum?
Nö,
eher nicht so.
Wusstest du, dass Models, bevor die auf den Laufsteg gehen, wenn die Bademode präsentieren, weil ich ja schon mal das gemacht habe, Whisky, Red Bull, also so einen kleinen Shot, Whisky, Red Bull und eine halbe Aspirin nehmen und dann voll viele Liegestütze machen und Lateral Raises und so weiter und dann einen krassen Pump haben. Das ist so deren Ding.
Echt?
Und dann auf die Bühne, auf die Dinge auf den Laufsteg.
Nö, also ja, ich wusste, dass auch ich glaube, Bodybuilder früher irgendwie, ich weiß nicht, ob's Sekt war oder auf jeden Fall Alkohol getrunken haben, für mehr Vaskularität. Ich wusste nicht, dass Models das auch machen. Weil
Sekt für Vaskularität?
Ich bin halt nicht so schön wie du und deshalb verkehre ich nicht in diesen Kreisen.
Ich habe aber dafür was anderes geopfert. Für meine Schönheit habe ich damals mit dem Teufel den Deal gemacht, dass ich meine Waden niemals breit trainieren werde.
Ja.
Deswegen, also falls Leute fragen, warum hat Ost so dünne Waden, ich schwör's euch, ich versuch's, aber ich habe halt mein Gesicht dafür eingetauscht.
Den Deal habe ich aber also auch.
Schönes Gesicht, hässliche Waden.
Das Geile ist, mein erster Chef im Fitnessstudio, kein Scheiß, der kam einmal die Woche zu mir. Ey, ich lieb den Tipp so. Also der war schon ziemlich alt, aber der kannte mich, also der kannte meine Mutter schon Ewigkeiten, der kannte mich schon als kleines Baby und ich habe halt, keine Ahnung, 21 Jahre später dann angefangen, in dem Fitnessstudio zu arbeiten und dann kam er immer zu mir, so einmal, mindestens einmal die Woche: Herr Huber, Sie sehen aus wie ein Pferd auf Kamelbeinen, gehen Sie mal ein bisschen Waden trainieren. Und dann hat er mich während der Arbeit Wadentraining geschickt.
Nein,
doch auch so ein alter Bodybuilder, so alte Schule, übelst noch der Hustler im Gym. Aber ich muss dann jedes Mal so lachen, als er das gesagt hat.
Ein Pferd auf Kamelbeinen, Alter, wie geil ist das
denn? Im Oberkörper war ich halt, ich sag mal, stabil, aber die Waden waren halt nix. Und da hat er mich jedes Mal Wadentraining schicken.
Ja, bei mir ist, ich habe auch messen lassen, DNA testen, so bei mir ist auf jeden Fall Genetik.
Ja, okay, nice. Ich würde einfach Testo in die Waden spritzen.
Genau, und auch der DNA-Test hat gesagt, ich soll halt einfach viermal die Woche Bizeps trainieren. Es ist einfach genetisch, geoepigenetisch gesehen, ist das für mich das Beste für mein Testosteron. Genau.
Ja, nice. Ich würde sagen.
Daniel, wir haben ja schon hier so eine Stunde gemacht, wir sind schon wieder über einer Stunde. War cool, das war heute sehr, ich finde, das war sehr lehrreich. Props an uns selbst, so auf jeden Fall. Jetzt
sehen wir mal, was die Leute sagen.
Auf jeden Fall. Fun Fact. Ich habe einen Fun Fact.
Hau raus.
Wenn man wenig trinkt, also wenn man dehydriert, lagert man mehr Wasser ein, als wenn man viel trinkt. Lol. Aber ich habe gedacht, wenn ich viel trinke, lagere ich das Wasser dann ein, wie so ein Kamel. Hat ein Kamel eigentlich Wasserretention oder ist das...
Digga, ich glaube, es ist Zeit, dass wir die Folge jetzt beenden.
Okay.
Was weiß ich über Kamele?
Aber du hast über Kamele, du hast doch Kamelwaden, oder sind die
Kamelbeine, ja, aber das ist aber nur, das heißt, ich habe ja nur zu einem Drittel bin ich Kamel.
Okay.
Alright. Wann kommt die Folge raus? Das ist ja egal, weil die Leute...
Ich versuche das, da ich jetzt 4 Tage frei habe, weil ich ja den ganzen Laden zugemacht habe für dieses Seminar, was nicht stattfindet. Sehr geil, ne? Umsatzschaden läuft. Nee, ist auch gut. Ich mache das heute fertig, gechillt. Baller das heute auch raus und posten können wir es ja auch morgen, weil heute ist 11. November. Ich sag dir, aus meiner Region wird das keiner in den nächsten 4 Tagen anhören.
Ja, ja, wir brauchen ja einen festen Zeitpunkt. Die Leute müssen sich auf irgendwas einstellen können. Wir haben gesagt, immer Album. Donnerstags, oder?
Genau, ich werde das heute auf jeden Fall posten.
Wir nehmen ja mittwochs eigentlich auf, außer heute, weil du gestern deine Kopfhörer vergessen hast. Und dann donnerstags kommen die Folgen.
Genau, eigentlich ja, genau. Aber ich werde es trotzdem heute auf jeden Fall schon posten. Ne?
Ja, heute ist ja Donnerstag.
Die Folge. Ja, also heute Abend.
Alles klar.
Ey, ich habe doch Pacific Standard, 9 Stunden zurück.
Okay.
Ich bin...
Alright.
Okay, dann sehen wir uns.
Dann, ja, auf jeden Fall. Und an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Und,
vielen Dank, Leute. Share, like, comment, please und Feedback geben.
Ja, da würden wir uns sehr drüber freuen. Alright.
Super.
Bis dann. Bald, mach's gut.
Auch
bis dann. Ciao.